dass ich von Zügen springen muss, Schlägereien ohne Ende habe, bei Angriffen mitreite und ja, das tue, was man eigentlich von der Figur erwartet. Und ich komme auch, ich mag das auch, ich mag dieses physische Theater.
In unserer Sommer-Interview-Reihe mit den Hauptdarstellern des Elspe-Festivals 2026 ist heute Oak Shatterhand zu Gast, zum Leben erweckt von Thomas Kurzioll. Der gebürtige Wiener war über viele Jahre hinweg auf verschiedenen Karl-May-Bühnen in seinem Heimatland Österreich als Winnetou aktiv. Als Jugendlicher, da war er schon mal in Elspe zusammen mit seinem Vater, und warum dieser Besuch im Sauerland sein Leben verändert hat, das erzählt er uns heute. Er erzählt uns von der Metamorphose, seiner persönlichen Metamorphose vom Winnetou zum Old Shatterhand. Er gibt Einblicke in die Figur Old Shatterhand. Welcher Mensch steckt eigentlich dahinter? In zweierlei Hinsicht einmal. Welchen Mensch stellt er sich vor? Wer ist Old Shatterhand eigentlich? Wie spielt er ihn? Was hat er für einen Hintergrund? Was hat er sich alles dazu überlegt? Aber vor allem erzählt er natürlich darüber, welcher Mensch denkt hinter der Rolle. Was hat er eigentlich sonst noch so gemacht? Was macht er, wenn er nicht in Elspe auf der Bühne steht? Da gibt es dann etwas über die drei Musketiere zu erzählen und vor allem über eine alte Templerburg, wo jedes Jahr im Oktober, wenn so die kalten Nächte beginnen, Graf Dracula wieder zum Leben erweckt wird. Und was es damit auf sich hat, darüber müssen wir, glaube ich, heute mal mit Thomas Kurzioll sprechen. Mein Name ist Klaus-Peter Kappist. Herzlich willkommen bei Kappist Kompakt. Heute bei uns im Voltcast-Studio ist Old Shatterhand persönlich. Der Old Shatterhand aus Elspe, Thomas Kurzioll aus Wien, heute in der Wiener Neustadt ansässig, Schauspieler, Stuntman, Kampf- und Reitlehrer, Regisseur und seit 1994 eigentlich der Winnetou auf österreichischen Karl-May-Bühnen, unter anderem in Gfühl, Weitensfeld und Winzendorf. Theaterengagements gab es aber auch in ganz anderen Bereichen, in Graz, Bonn, Köln, Hamburg, Film- und Fernsehengagements. Dann gibt es da was auf der Burg Lockenhaus im Burgenland. Da müssen wir, glaube ich, mal drüber reden. Herzlich willkommen, Thomas.
Hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich.
Ja, schön, dass du dir die Zeit nimmst zwischen deiner doch intensiven Tätigkeit jetzt auf den Bühnen. Hier fast jeden Tag wird gespielt. Nur heute hast du mal einen Tag frei und da sitzt du wieder hier und arbeitest. Also danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Gerne, gerne.
Im Kurzinterview, das durften wir ja schon führen, als du als neuer Old Shatterhand hier eingeführt wurdest, hast du erzählt, dass das diesjährige Engagement hier in Elspe für dich einen Kreis schließt. Kannst du für diejenigen, die das noch nicht gehört haben, mal kurz erklären, was verbindet dich schon so lange mit Elspe?
Ja, also im Jahr 1986 bin ich mit meinem Vater hier hochgekommen, weil es geheißen hat, es gibt Karl-May-Festspiele. Damals in Österreich gab es sowas nicht. Das war eigentlich für mich vom Interesse her die Verbindung aller Dinge, die mich bis heute interessieren. Reiterei, Schauspielerei, Karl-May natürlich als Thema. Und wir sind hier hochgefahren und ich habe damals noch Bär Briest gesehen und Jochen Blut auf der großen Bühne. Und das hat mich so sehr bewegt und nachhaltig geprägt, dass ich damals eigentlich den Wunsch geäußert habe, oder da kam der Wunsch hoch, so etwas auch in Österreich zu machen. Vielleicht im kleinen Rahmen mal für ein Wochenende, so dass man so einen Bubentraum, Jugendtraum sich erfüllt. Und daraus sind aber über 30 Jahre Karl-May-Festspielgeschichte in Österreich geworden. Und in weiterer Folge daraus auch hat sich dann auch meine berufliche Laufbahn in Richtung Bühne und Theater entwickelt. Und das eigentlich hat alles hier seinen Ursprung genommen für mich.
Ja, das ist natürlich fantastisch, dass das Sauerland und Elspe da so einen Einfluss auf einen künstlerischen Werdegang hat. Toll. Und jetzt steht in deiner Biografie, du hast an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Wien studiert, Schauspielstudium abgeschlossen. Und jetzt denkt man ja bei Wien an Mozart und Nestroy, Grillparzer, natürlich Johann Strauss, Opernball. Also ganz andere Atmosphäre. Wie passt denn du da rein?
Naja, grundsätzlich der Bühnenberuf ist etwas, das mir eigentlich schon seit meiner Schulzeit sehr nahe liegt. Ich habe schon Schultheater gespielt und auch im Gymnasium Stücke inszeniert und auch geschrieben, einfach frei und Kleintheater gemacht. Und Und durch die Festspiele dann auch in Gföhl später, da kamen dann immer wieder professionelle Schauspieler dazu. Und eben damals war auch eine Professorin von der Hochschule, die hat gemeint, Thomas, du hättest Talent, das ist ein Beruf, kann man lernen. Und die hat mich dann tatsächlich an die Universität gebracht. Ich habe damals angefangen, Werbegrafik zu studieren. Das eine Zeit lang dann parallel gemacht, Schauspielstudium und Werbegrafik. Habe dann aber für mich erkannt, dass mein Herz für die Bühne schlägt. Und das ist es einfach egal, ob das jetzt Karl May oder andere Themen sind. Die Bühne ist mein Leben, ist meiner DNA, denke ich.
Wir haben ja eben, gerade habe ich vorgelesen, Fernseh- und Filmengagements. Aber die Bühne ist dir wichtiger. Warum?
Mir gefällt das Unmittelbare, der Kontakt mit dem Publikum, die Situationen immer neu entstehen zu lassen und jeden Tag hier etwas zu erschaffen und auch gleich die Reaktion vom Publikum zu bekommen. Das ist was Wunderschönes und das gefällt mir bis heute.
Was hast du denn von dieser Wiener Atmosphäre, von dem Studium sonst noch mitgenommen auf deinen Weg auf die Karl-May-Bühne? Ist da ein bisschen was von dieser typisch Wiener Atmosphäre überhaupt drin oder war das eigentlich nur Beiwerk für dich?
Wiener Atmosphäre, also die Wiener Universität und auch die Wiener Schauspielschulen bilden ja international die Leute aus, die kommen ja auch von Deutschland zu uns und nehmen Unterricht. Ich denke Wiener Atmosphäre, ja, das glaube ich, auf der Bühne sollte man das eigentlich nicht so spüren, beziehungsweise es kommt natürlich aufs Thema an. Wenn ich österreichische Autoren, wie du hast den Nestor erwähnt, habe ich auch schon gespielt. Da ist es natürlich wichtig, dass man das hat und auch diesen Wiener Charme und diese Wiener Art mitnimmt. Sonst kannst du einen österreichischen Schriftsteller nicht spielen oder wie Grillparzer. Das sind also ganz typisch österreichische Autoren. Da ist das schon wichtig. Aber hier für Karl May oder andere, man spielt ja auch Schiller oder Goethe oder was auch immer und da ist ein Wiener Charme, wäre da natürlich viel am Platz. Das sollte man dann schon irgendwie auch wissen, wo man es einsetzt und wie man es einsetzt.
Wobei das natürlich was hätte, Holstein mit Wiener Charme. Vielleicht eine neue Geschäftsidee.
Ja, ich weiß nicht, ob das bei den Fans so gut ankommt.
Ja, vielleicht eher nicht.
Ich denke auch.
Aber man kann ja immer wieder den Dingen neue Impulse geben.
Ja. Wobei, natürlich, es gibt schon eine Verbindung Karl May und Wien. Karl May hat ja zur Weltausstellung, als die in Wien war auch die Buffalo Bill Show in Wien und da hat er eine Audienz bei William Cody gehabt, bei Buffalo Bill und hat sich da wohl sein Kostüm und dieses Foto, dieses berühmte, wo er mit großem Hut und diesen hohen Stiefeln abgebildet ist, das hat er sich damals von William Cody abgeguckt und hatte damals in Wien Audienz bei ihm und hat ihn da in Wien kennengelernt.
Oh, ist ja auch spannend, da gibt es also tatsächlich auch eine Verbindung.
Ja, ja.
Das wusste ich noch gar nicht. Ja, toll. Jetzt, in deinem Werdegang gehen wir mal ein Schrittchen weiter. Du hast ja eben nicht nur Schauspiel gelernt, sondern auch Stuntman. Und insbesondere für Pferde habe ich gelesen. Also, wie ist das denn zugegangen?
Naja, das war natürlich in Verbindung mit den Karl-May-Festspielen, als die dann immer größer wurden und teilweise auch professioneller, hat man dann auch internationale Stuntgruppen dazu engagiert aus Ungarn und aus Frankreich. Reiten konnte ich zu diesem Zeitpunkt, als wir mit Karl May schon angefangen haben, konnte ich stückweit schon, weil ich sitze seit meinem 8. Lebensjahr am Pferd, also einfach nur als Hobby nebenbei, als Interesse. Und da war ich eben dann mit den Jungs zusammen, die also das wirklich professionell gemacht haben und Trickreiten und die ganzen Stunts und mit den Tieren. Und das hat mir dann so weit Spaß gemacht, dass ich mit ihnen mittrainiert habe und dann auch in Ungarn und in Frankreich die Möglichkeit hatte, Ausbildung zu machen, aber alles mit Schwerpunkt Pferd und das konnte ich halt immer auf der Bühne gut verwenden und dann auch mit meinen eigenen Pferden dann gut umsetzen bei der Show.
Okay, aber jetzt sind das also nicht die Stunts wie der berühmte Sprung von der Klippe und dergleichen, also oder Feuerstunts, sondern es dreht sich immer bei dir ums Pferd.
Ich habe auch Stage Combat viel gemacht, Fechten, Reiten, Schlägereien und High Falls wohl auch, aber bei mir als Schauspieler ist halt immer die Gefahr, dass man sich dann doch verletzt oder so, deswegen muss man mit diesen Dingen immer irgendwie gut umgehen können, weil man muss ja die Saison irgendwie fertig spielen und das ist nicht so leicht, einen Ersatz zu kriegen.
Naja, okay, ja, das ist natürlich auch ein Aspekt, den viele gar nicht so im Kopf haben. Du könntest es, aber würdest es dann doch sicherheitshalber nicht tun. So.
Also ich habe früher viele Dinge gemacht, wo ich mir heute am Kopf greife. Ich muss sagen, das war eher vielleicht doch eher leichtsinnig. Und Und heute mache ich die Dinge, die ich mir gut zutraue und die ich auch halt dann auch täglich abrufen kann.
Ja, das ist das täglich abrufen und gesund abrufen ist natürlich ein ganz wesentlicher Punkt.
Ja, ja, absolut.
Ja. Ja. Welche Rolle spielen denn heute die Pferde in deinem Leben? Mal abgesehen vom Beruf.
Also ich denke, wenn man einmal am Pferd gesessen ist und Leidenschaft dafür hat, dann kriegt man das auch nicht mehr raus. Also obgleich ich jetzt kein eigenes Pferd mehr habe, aber Reiten und Pferde werden immer in meinem Leben sein und ist mir immer wichtig. Insofern bin ich froh, dass ich hier wieder die Gelegenheit habe, regelmäßig am Pferd zu sitzen. Das bedeutet mir schon viel, abgesehen von der Bühnenreiterei.
Hast du eigene Pferde?
Jetzt nicht mehr. Seit 2015 nicht mehr.
Jetzt war ja Winnetou eigentlich die prägende Rolle für dich über so viele Jahre, sicherlich eine der Rollen, die du am längsten in deinem Leben kontinuierlich gespielt hast. Wie schaust du auf diese Zeit als Winnetou zurück?
Mit großer Freude, auch mit Stolz und Ehrfurcht. Ich bin froh, dass ich das erleben durfte und dass ich die Rolle für mich entdecken durfte und auch gestalten durfte. Aber ich habe das auch für mich abgeschlossen. Also Winnetou ist für mich durch. Ich habe das gemacht, ich habe das auch gerne gemacht, aber ich sehe das als eine Zeit, die einfach auch vorbei ist. Ich denke, alles in seinem Leben hat seine Zeit und Winnetou hatte für mich eine Zeit und die war schön und gut, aber jetzt ist sie vorbei.
Ja, jetzt stehst du ja sozusagen neben Winnetou, also als Old Shatterhand, die zweite ganz zentrale Figur, ja vielleicht die besondere Figur, weil das ja auch letztlich dann das alter Ego des Autors ist. Ne? Das ist ja irgendwie so eine spannende Geschichte. Würdest du sagen, es war erstmal eine gute Idee, dieser Wechsel vom Winnetou zum Old Shatterhand? Fühlt sich das für dich gut an?
Für mich fühlt sich's absolut richtig an. Nicht nur, weil Winnetou 1 natürlich eigentlich die Geschichte von Karl May, Old Shatterhand ist, also wie er von Karl May vom Autor zu dem Helden wird, stückweise auch unfreiwillig. Es ist eine wunderbare Reise in dem Roman von Karl May beschrieben. Er kommt eben in ein fremdes Land, versucht dort sein Glück und lernt fremde Kulturen kennen, neue Freundschaften entstehen und er muss auch natürlich seinen Mann stehen. Und das ist wunderbar auf der Bühne umzusetzen. Und insofern macht das natürlich auch als Schauspieler Sinn und Spaß, so eine Reise oder so eine Metamorphose gestalten zu dürfen.
Kannst du zu deiner Vorstellung von diesem Menschen, der hinter Old Shatterhand steckt, noch mehr sagen? Also du hast jetzt beschrieben, dass er als Autor dahin kommt in den Wilden Westen, dann eben langsam sich zum Helden entwickelt, teilweise unfreiwillig. Was für ein Typ ist das? Also was bewegt denn emotional? Wie stellst du ihn dir vor?
Also tatsächlich, als ich angefangen habe, an der Rolle zu arbeiten, nachdem ich von Marco Kühne das Buch bekommen habe, ist es zum einen natürlich Karl May, der seine Fantasiewelt beschreibt, die in seinem Kopf entstanden ist und die fürs Publikum sichtbar wird. Auf der anderen Seite geht es aber natürlich auch um einen Menschen, der aus verschiedenen Gründen sein Land verlassen muss. Und dann habe ich mir halt für mich, das ist so meine Rollenarbeit im Hintergrund, ich habe mir halt überlegt, wo kommt der Mensch her, warum muss er weggehen von zu Hause? Das ist jetzt kein leichter Schritt, jetzt muss man zurückgehen. Muss sich anschauen, wie die politischen Verhältnisse damals in Deutschland waren, 1816, 1870, Kriege, Revolutionen, wirtschaftliche Instabilität, Unruhen. Und der kommt halt, für mich kommt der eben aus der Ecke. Und dann kann der plötzlich im Wilden Westen Dinge, wo man sich auch als Publikum fragt, warum kann der das plötzlich? Und ich habe mich das in der Figuren- oder in der Rollenarbeit auch gefragt, wieso kann der plötzlich reiten, schießen, kämpfen? Und das heißt, der muss auch vielleicht auch in Deutschland so in meinem Kopf jetzt eine militärische Ausbildung gehabt haben. Der war vielleicht ein Revolutionär oder war in einer Berufsarmee und wollte das alles nicht mehr. Der wollte kein Blut vergießen mehr. Der hat das alles gesehen, diese Ungerechtigkeiten, und hat vielleicht aus verschiedenen Gründen, aus persönlichen Gründen oder teilweise vielleicht wurde er auch verfolgt, man weiß es nicht, das Land verlassen. Und aber vor dem Hintergrund hat er gesagt, genau das möchte ich nicht mehr tun. Ich möchte nicht mehr kämpfen, ich möchte Frieden in meinem Leben. Möchte Autor werden und über eine neue Welt, über eine neue Kultur schreiben. Und dann wird er aber aufgrund der Umstände wieder hineingezogen und muss das tun oder wird gezwungen, das zu tun, weswegen er eigentlich Deutschland verlassen musste. Und nur, dass er es hier für die richtige Seite tut und dann zu diesem Held wird, der dann eben wird zu diesem Old Shatterhand, weswegen er vielleicht, und das ist die Ironie dieser Figur, vielleicht sein Land verlassen musste. So, das ist jetzt so mein, wo ich mir ein bisschen Kopf darüber gemacht habe. Im Buch Karl May kommt das ja nicht so vor in Winnetou 1, da kann er das, was er kann, das wird so vorausgesetzt, aber für mich ist immer wichtig, hinter eine Figur zu blicken und das nicht so pauschal abzufertigen. Und ich hoffe, dass man das auch ein Stück weit dann spürt, wenn man die Inszenierung sieht, dass man ja keinen Stereotypen sieht, der einfach so ein Superhero ist, sondern ist einfach ein Mensch, der versucht, mit den Dingen, die ihm begegnen, umzugehen, ja, so gut er das eben kann.
Ja, das fällt, glaube ich, sehr, sehr stark auf, dass du es auch immer auch anders angehst. Gerade wenn man auf in den Film schaut, zu Lex Barkers Old Shatterhand, der kommt ja da dahergeritten vor dem Track und ist eigentlich schon fast fertig. Ne?
Ja, das ist natürlich auch dem Zeitgeist geschuldet, wie die Filme damals gemacht wurden, eben Winnetou Shatterhand, das waren Stereotypen und dieses ganze Format. Und das war auch damals berechtigt und hatte seinen Charme, aber ich denke, dass man heute, um Figuren interessanter zu machen, dass man das nicht mehr so pauschal abgelten kann. Ist auch als Schauspieler ein Stück weit, wäre langweilig, jetzt so nur eine Ebene zu spielen. Aber Menschen haben immer mehrere Ebenen, so wie ein Bösewicht nie ganz böse ist, sondern der hat auch seine Momente, hat ja auch einen Grund, warum er so wird, wie er dann letztlich wird. Und so ist es aber auch bei Helden, die werden ja auch nicht als Helden geboren, sondern denen passieren Dinge oder die müssen mit Dingen umgehen, lernen, die sie dann zu dem machen. Aber die machen sich nicht selbst dazu, sondern das Umfeld macht sie dazu. Und das versuche ich halt auch ein Stück weit zu zeigen. Ne?
Jetzt andere Schauspieler haben hier im Interview beschrieben, dass Rollen eigentlich immer dann besonders schwierig sind, wenn so gar nichts von ihnen selber, vom eigenen Leben darin zu finden ist. Jetzt ist das, was du beschrieben hast, ja sehr weit weg. Also es sind 200 Jahre, nein, nicht ganz, 150 Jahre ins Land gegangen seither. Wie viel von dir selber, von deinen eigenen Erfahrungen kannst du nutzen für die Rolle?
Also so weit weg ist Old Shatterhand von mir heuer gar nicht. Ich bin aus Österreich, weg nach Deutschland, ganz weit weg. Ich erfahre hier lauter neue Menschen, Freunde. Ich begegne Situationen und Umstände, die ich vorher nicht hatte und muss damit lernen, umzugehen. Und nehme aber auch aus meiner Heimat Dinge mit, die hier gefragt sind und die auch hier gut funktionieren. Also es gibt durchaus Parallelen, denke ich.
Okay, also die Rolle war nicht so völlig fremd, dass du alles ihr irgendwo herholen musstest, sondern du kannst da was mitbringen.
Ja, es ist ja auch so, dass ich in Österreich sehr lange selber inszeniert habe, Karl May, und mich nicht nur mit Winnetou, sondern natürlich mit allen Charakteren, die jemals auf der Bühne waren, intensiv auseinandergesetzt habe und auch mit meinen Shatterhands gespielt und gearbeitet habe. Also es gibt ja hier auch ein literarisches und theatralisches Vorleben, das man natürlich mit einbringen kann. Aber ich bin froh, dass meine Ideen hier gut angekommen sind und dass das auch geschätzt wird, was ich tue und auch zu funktionieren scheint.
Ja, den Eindruck haben wir ja auch ganz deutlich. Jetzt hat der Regisseur hier in Elsbe, der Marco Kühne, gesagt, also einer der Gründe für die Besetzungsentscheidung wäre, dass er den Old Shatterhand gerne körperlicher und direkter erzählen würde. Was ist denn damit eigentlich genau gemeint?
Naja, wahrscheinlich, dass ich von Zügen springen muss, Schlägereien ohne Ende habe, bei Angriffen mitreite und das tue, was man eigentlich von der Figur erwartet. Und ich mag das auch, ich mag dieses physische Theater, ich mag das auch, wenn man das auch körperlicher gestalten kann, eine Rolle, und ich denke, dass das auch so in seinem Sinne war.
Ja, ich denke, das ist sehr deutlich geworden, also gerade wenn man die große Schlägerei am Anfang, wo der Bösewicht sagt, mach den mal ein bisschen fertig, der Center, und wie du dann austeilst, das ist schon hochspannend zu sehen, wenn es dann die Treppe rauf und wieder runter geht, das sind ja Sachen, die nicht jeder kann.
Ich habe versucht, ein Stück weit hier Naturalismus hineinzubringen, also ich bin jetzt kein Freund von großen Comedy-Dingen, ich lege auch die Rolle naturalistisch an, immer mit dem Gedanken, wie hätte es denn sein können, wenn es wirklich so gewesen wäre, wenn das eine echte Figur wäre. Insofern versuche ich das auch in den Kämpfen und in den Action-Szenen einfach weiterzutragen, dass das keine glatte Geschichte ist, sondern dass es einfach darum geht, hier ein Ziel zu verfolgen. Und das sollte man auch in den Kämpfen weiterspüren. Also das ist nicht so, dass man jetzt spielt, dann hört es auf, dann macht man eine Choreo, dann wird ein Tanz und dann geht die Figur wieder weiter. Nein, die Action-Szene ist ja eine Fortführung des Charakters in der Bewegung, in der Art, wie er kämpft. Und Old Shatterhand kriegt da nicht seinen Namen umsonst. Also wenn er zum Kampf gezwungen wird, dann ist das endgültig. Dann tut er, was er tun muss, nicht um irgendjemanden jetzt um des Kämpfens willen, das macht er nicht. Er sagt, ich will die Sache zu Ende bringen, das ist mein Standpunkt, bis hierher, Freunde, und nicht weiter. Und so soll es rüberkommen.
Ja, ich denke, das hat genau gepasst. Also, wenn man sich das so anschaut, jo. Jetzt hat Elspeth natürlich, wenn du Action-Szenen ansprichst, auch noch die ganz großen Effekte auf der Bühne. Also da muss ich ja sagen, ich wäre jede Wette eingegangen, dass das, was dieses Jahr auf der Bühne zu sehen ist, der große Abschlussknall, wir verraten jetzt nicht, was das ist. Also ich wäre jede Wette eingegangen, das kann man nicht live auf eine Bühne bringen. Das ist der Kinoleinwand vorbehalten. Wie fühlt sich das an? Also diese ganz großen Dinge dann
also anzubieten. Das ist natürlich auch etwas, wo ich sage, das kann nur Elspe und sonst gar keine Bühne, da kann auch keine andere Bühne mit, und das ist auch für mich, jedes Mal sehe ich das mit Respekt und auch mit Staunen und bin von diesen Effekten und von dieser optischen Gewalt hier beeindruckt, was hier auf dieser Bühne alles möglich wird und was gezeigt wird, und das ist jedes Mal immer wieder beeindruckend, und da habe ich auch einen heiden Respekt davor, auch von dem ganzen Team, die das möglich machen, dass das für jede Vorstellung so funktioniert. Das ist schon Goldstandard, High-End. Ja.
Ja, das kann man, glaube ich, wirklich nicht anders sagen. Ja. Also,
einmalig. Einmalig, tatsächlich in Europa, wirklich einmalig.
Als Winnetou und jetzt als Old Shatterhand stehst du ja immer auf der guten Seite. Also eigentlich der Inbegriff des Guten. Wenn man so in die Weltliteratur reinguckt, dann ist, denke ich mal, Winnetou, würde ich mal sagen, also der Prototyp des absolut positiven Helden. In der Weltliteratur gibt es aber auf der anderen Seite ja auch die dunkle Seite, das Gruseln und dergleichen. Und auch ganz zentrale Figuren, die eigentlich so das der Inbegriff des Bösen und des Dunklen sind. Und auch das hat was mit dir zu tun. Du verkörperst eine der wichtigsten Figuren des Gruselns auf der Burg Lockenhaus im Burgenland. Was machst du da denn eigentlich?
Ja, da spiele ich tatsächlich den Graf Dracula. Prinz Vlad Tepes den Zweiten, als Reinkarnation zurückkommt, um das Blut der Lebenden zu trinken. Blut ist Leben.
Ja, und dabei geht es ja nicht nur darum, du hast ja nicht nur die Rolle, sondern du inszenierst das auch in einer ganz ungewöhnlichen Weise. Ich glaube, weiter weg vom Guckkastentheater kann man eigentlich nicht sein. Also wie ist das Konzept da auf der Burg?
Also das ist ein interszenisches Theaterstück. Ich sage immer, die Burg spielt die Hauptrolle. Ritterburg Lockenhaus ist die einzige und Templerburg in Österreich, erbaut um 1200 von den Tempelrittern. Es gibt da auch noch einen Kultraum, einen alten, und das ist alles so im ursprünglichen Stil auch noch erhalten. Das heißt, die Burg an sich guckt schon sehr schaurig aus, da muss man gar nicht da viel dazu tun. Aber im Oktober verwandeln wir die Ritterburg Lockenhaus in Schloss Dracula, und das Publikum geht mit dem Ensemble durch die verschiedenen Räume, aber auch, es gibt auch Außenbereiche, wir fangen draußen an, gehen dann durch verschiedene Räume, und die erleben Jonathan Harkers Reise und seinen Kampf gegen das Böse hautnah mit.
Wie muss man sich das vorstellen? Also wie viele Darsteller, wie viele Zuschauer sind da gemeinsam unterwegs?
Also den Räumlichkeiten geschuldet passen 250 Besucher hinein. Man muss sich das als eine Art Kammerspiel eigentlich fast vorstellen. So ist es auch inszeniert. Es ist alles ganz dicht und ganz echt. Also wir arbeiten mit Effektmasken und mit Pyrotechnik und mit Lichteffekten und mit Soundeffekten. Und da steht ein tolles Team an Kreativen dahinter, die diese Illusion so real werden lassen, dass es einfach in dem Augenblick alles echt ist und das ist auch ein Teil des Erfolgs, denke ich, weil das Projekt gibt schon seit 14 Jahren, läuft das auf der Burg und der Erfolg ist ungebrochen. Und wie gesagt, wir erzählen auch die Geschichte so, als ob sie wirklich passiert wäre und wir nehmen das Publikum mit auf diese Reise.
Wenn ich jetzt darüber nachdenke, was du eben über Old Shatterhand gesagt hast und den Überlegungen dieser Figur zum Naturalistischen, hast du die Möglichkeit, das bei Dracula auch zu machen? Also was ist das für eine Person? Das ist ja, ein Mensch kann man jetzt eigentlich ja nicht sagen, aber hast du da auch Möglichkeit, dich vom Stereotyp zu entfernen?
Na, absolut. Also Prinz Vlad hat die einfallenden Türken abgehalten und war eigentlich ein Nationalheld und aufgrund eines Verrats, seine Frau hat sich das Leben genommen, die Elisabetha, weil sie dachte, er sei im Kampf gefallen. Das war aber eine List der Türken. Und ihr wird ein christliches Begräbnis verwehrt und er verflucht daraufhin die Kirche und verflucht Gott, und der aber lässt sich das nicht gefallen und flucht zurück und macht ihn kurzerhand zum Vampir und zum Untoten. Er muss zwischen beiden Welten wandeln, aber er ist eigentlich auf der Suche nach seiner verlorenen Liebe, und in der Mina Harker, deren Bildnis ihm durch Zufall in die Hände fällt, entdeckt er die Reinkarnation seiner verstorbenen Elisabetha, und er will eigentlich nichts sehnlicher als diese Liebe zurückzugewinnen und erlöst werden von diesem Fluch. Eigentlich eine traurige Geschichte, und wir haben es so gestaltet, dass der Dracula, der tut, was er tun muss, und es will eigentlich will seine Geschichte abschließen, aber alle anderen um ihn herum wollen ihn zur Strecke bringen und wollen ihn umbringen und sehen in ihm das Böse, das er für sich selber natürlich gar nicht so sieht.
Was macht denn für dich den Reiz einer solch komplett anderen Rolle aus?
Also die Verwandlung an sich macht einem Schauspieler schon Spaß, denke ich, dass man so in verschiedene Charaktere schlüpfen kann, auch in verschiedene Emotionen schlüpfen kann und einfach die Gestaltung eines Charakters dem so leben einzuhauchen, dass es in dem Augenblick für das Publikum real ist, dass die sagen, ja, das ist Dracula oder das ist Old Shatterhand oder das ist Winnetou. Ich denke, wenn man das schafft, dann ist das schon eine Riesenherausforderung und eine Riesenfreude, das so gestalten zu können.
So wie du gerade die Geschichte von Prinz Vlad erzählt hast, könnte der ja eigentlich auch zum Helden der Geschichte werden, dass man mit ihm mitfiebert. Wie ist das bei euch? Also ist er der, wo man denkt, ach ja, der muss eigentlich erlöst werden, oder ist er das Bedrohliche? Also wie stellt ihr das dar?
Und das ist genau der Reiz der Sache. Er ist natürlich das Böse und das Bedrohliche, aber so, es wird vom Publikum verstanden, warum er so ist, und eigentlich leidet man mit ihm mit. Es ist, das macht genau den Reiz, dass man weiß, man muss das zu Ende bringen, die Story muss so enden, wie sie enden muss. Aber eigentlich ist er ein tragischer Held, eigentlich ist er eine tragische, tief traurige und tragische Figur.
Das klingt wirklich außerordentlich spannend. Also ich glaube, das hat jetzt viele Leute neugierig gemacht. Also muss man dafür ins Burgenland reisen, oder gibt es das auch woanders zu sehen gelegentlich?
Das gibt es zurzeit nur im Burgenland zu sehen. Und zwar ab dem 2. Oktober bis zum 31. Oktober, Fritterburg-Glockenhaus, Österreich-Burgenland. Und wir erzählen die Geschichte so, wie Bram Stoker sie im Roman gestaltet hat. Also der Roman ist die klare Vorlage für dieses Projekt.
Okay, das heißt also, Reise nach Österreich ist vielleicht ganz dringend mal angesagt, wenn man das erleben möchte.
Das Burgenland ist wunderschön, ähnelt ein Stück weit auch dem Sauerland, hügelig, gute Kulinarik. Wir sind an der ungarischen Grenze, es gibt auch einige Sehenswürdigkeiten rundherum, auf jeden Fall eine Reise wert.
Okay. Ja, in deiner Biografie steht nun, dass du auch noch weitere Dinge getan hast. Theaterengagements, Graz, Bonn, Köln, Hamburg, hatte ich vorhin schon mal gesagt, Film und Fernsehen. Kannst du uns da mal einen kurzen Überblick geben? Was machst du sonst noch so?
Also ich habe nach meinem Studium, oder eigentlich schon während dem Studium, habe ich angefangen, viel Boulevardkomödie zu spielen, und das mache ich auch bis heute. Ich habe auch eigene Boulevardkomödienprojekte, zum Beispiel in Luxemburg, die Komödienwerkstatt nennt sich das. Das ist ein laufendes Projekt, wo gehobener Boulevard gespielt wird. Ich war sehr lange in Graz an Boulevardhäusern, in Wien an Boulevardhäusern, aber auch in Deutschland Boulevard gespielt. Und das macht mir auch immer noch Spaß. Es ist ja auch eine eigene Form und ich finde auch die Königsdisziplin am Theater ist Boulevard zu spielen, Boulevard zu sprechen, ganz eine andere Technik. Und es gibt für mich nichts Schöneres, als die Leute auch gut zu unterhalten und zum Lachen zu bringen zum richtigen Zeitpunkt. Ich mache das sehr gerne nach wie vor.
Ja, super. Ist aber wieder Bühne, was du jetzt gesagt hast. Also Film, Fernsehen, gibt es da irgendwas, was man vielleicht im Kopf hat, wo man dich mal gesehen hat?
Eines der größten Projekte, das ich gemacht habe, ist schon zeitlang her. Das waren die drei Musketiere, eine Hollywood-Produktion. Da war ich ja als Stuntfechter drinnen mit Kiefer Sutherland und Oliver Platt und wie sie alle heißen. Das wurde in Wien gedreht und da war ich im Stunt-Team drinnen, auch mit einer kleinen Rolle immer wieder mal zu sehen. Ja, und sonst Serien, österreichische Serien, aber tatsächlich Schwerpunkt Theater.
Ja, das merkt man ja auch, wie du brennst für eben gerade die Kunst auf der Bühne. Wo holst du denn deine Kraft her? Also du kannst ja nicht jeden Tag nur immer alles rauspowern. Also was tust du, um deinen Akku wieder aufzuladen?
Also ich bin tatsächlich sehr gerne in der Natur unterwegs. Ich ziehe mich auch gern zurück, bin auch gern mal alleine unterwegs. Ich gebe Bogenschießen zum Beispiel, habe ich schon bei unserem ersten Interview mal erzählt. Das ist irgendwie so ein Thema. Ja, alles gut, mal ausreiten, wenn's passt oder mit Freunden irgendwo unterwegs sein. Aber ja, reisen sehr gerne, mir verschiedene Kulturen und Länder ansehen. Das schon, ja.
Verschiedene Kulturen ansehen, wie wirkt das zurück? Also wirkt das dann auch zurück auf dein Spiel und welche Kulturen sind das, die dich da besonders interessieren?
Ja, ich war natürlich, habe Amerika ein paar Mal bereist, hatte auch mit Natives schon Kontakt, logischerweise. Ich war in Afrika ein paar Mal, hatte dort die Gelegenheit mit verschiedenen Stämmen unterwegs zu sein, in den unberührten Naturlandschaften. Und das öffnet natürlich schon den Horizont, wenn man mit diesen Menschen unterwegs wird, weil die ein Stück weit ganz anders ticken und den Stress, den wir hier in Europa mit vielen Dingen haben, den tun die sich gar nicht an. Und dann denke ich oft gern zurück und denke mir, ja, guck mal, der würde das ganz anders machen. Aber ja, jede Reise öffnet den Horizont, denke ich.
Ja, absolut. Und gerade dieser Perspektivwechsel, das ist natürlich wirklich super spannend. Jetzt hast du den Bogensport ja, wie gesagt, im ersten Interview jetzt gerade schon mal erwähnt. Bist du über eben die Auseinandersetzung mit den Native Americans zum Bogensport gekommen oder was bedeutet der Bogensport für dich?
Ausgleich, Konzentration, man ist fokussiert, man kann alles andere ausblenden, man muss sich auf den Augenblick konzentrieren. Zum Bogensport bin ich eigentlich durch einen Kollegen gekommen, der ist Europameister im Jagd-Recurve-Schießen und der hat gesagt, der hat mich vor Jahren schon mal mitgenommen und da hat es mich gepackt und der hat mir auch dann Unterricht gegeben und was ich eigentlich gerne mache, sind diese 3D-Bogenparcours, wo man im Wald herumgeht und dann auf verschiedene Ziele aus verschiedenen Perspektiven oder auf verschiedenen Distanzen schießen kann und ja, solche Dinge.
Sowas haben wir ja auch bei uns im Sauerland.
Habe ich schon gehört, ja.
Aber Gelegenheit, das auszuprobieren, hast du noch nicht?
Noch nicht, aber ich arbeite daran. Das steht auf der To-Do-List.
Hast du denn überhaupt schon Gelegenheit gehabt, etwas vom Sauerland kennenzulernen?
Aldi, Rewe. Sonst noch nicht allzu viel, muss ich gestehen. Weil auch an den freien Tagen gibt es eben immer was zu tun. Es ist entweder, man arbeitet mit dem Pferd oder es ist am Kostüm was zu basteln oder es ist immer irgendwas zu tun. Also so, dass man jetzt wirklich frei im Sinn von frei hat, ist ja eigentlich gar nicht so möglich.
Okay, ja, oder du sitzt hier im Podcaststudio. Aber das hat immerhin dich nach Oberkirchen geführt. Ja. Das ist ja doch mal eine gute 40 Minuten Fahrt. Also mal ein kleines bisschen. Wie ist denn dein erster Eindruck vom Sauerland? Also von den wenigen Dingen, die du schon gesehen hast. Kannst du da was zu sagen?
Naja, eigentlich ist es mein dritter Eindruck vom Sauerland. Das erste Mal war ich 1986 hier, das zweite Mal im Jahr 2016 und jetzt wieder. Und es ist immer wieder wunderschön. Es gibt, wie gesagt, es gibt Landschaften in Österreich, die dem sehr ähneln, wenngleich auch nicht in diesem Ausmaß. Aber es ist, die Landschaft ist traumhaft. Und ich bewundere, es ist ein Pferdeland. Gerade beim Herfahren haben wir festgestellt, überall Pferde. Und das ist natürlich etwas, wo mir das Herz aufgeht.
Ja, ist richtig. Also gerade auf dem Weg kommt man natürlich auch an wirklich ein paar interessanten Stellen vorbei. Das stimmt schon, ja. Als Schauspieler bist du ja berufsbedingt ein guter Beobachter. Was sagst du zu den Menschen? Also hast du da eine Meinung? Also was ist die Sauerländer Lebensart? Kannst du das als von außen kommender Beobachter, hast du da eine Idee zu?
Also ein bisschen schwer jetzt einen Eindruck zu bekommen, weil ich ja in dieser Bühnenbubble irgendwie drinnen bin. Aber ich habe den Eindruck, dass sie alle sehr freundlich und aufgeschlossen sind und auch entgegenkommend. Und ich freue mich auch über die Offenheit, wo ich hier aufgenommen wurde. Also ich habe mich hier keinen Tag fremd gefühlt, sondern immer willkommen gefühlt. Und das ist ein Gefühl, das ist wunderschön und das nehme ich auch gerne mit nach Hause.
Das freut uns natürlich sehr. Also zu Beginn hast du ja gesagt, dass für dich in Elspe sich ein Kreis schließt. Also das ist das, was man auch immer wieder in verschiedenen Interviews dann hört. Nehmen wir das doch vielleicht nochmal auf. Also damals bist du mit deinen Eltern, von deinem Vater hierher gekommen, um Pierre Bries als Winnetou in Elspe auf der Bühne zu sehen. Heutzutage gibt's ja im Sommer überall in Europa große Festivals, Events, Karl May, Piraten, Oper, Rock. Also überall kann man sich irgendwas anschauen. Warum bist du heute noch fester überzeugt, dass es wirklich eine gute Idee ist, auch eine so weite Reise wie von Wien nach Elspe auf sich zu nehmen, um das Elspe-Festival anzuschauen?
Weil es die größte Bühne ist, die größte Naturbühne Europas, weil die Dinge, die man hier sieht, einzigartig sind. Und ich glaube, dass hier Karl-May-Festspiele im Sinne von Karl-May gemacht werden. Hier, glaube ich, erlebt man noch dieses Feeling, hier erlebt man den Wilden Westen, hier erlebt man die Romantik von Karl May, diese Werte, die Karl May in seinen Büchern beschrieben hat. Es wird nicht verrissen, es wird kein Klamauk daraus gemacht, es wird nicht stilisiert oder irgendwie jetzt der Zeit jetzt angepasst in verschiedenen Dingen. Nee, das wird hier so gemacht, wie es Karl May sich vorgestellt hat. Hätte oder hat. Ich denke, dass der hier ein Fest gefeiert hätte, wenn er das gesehen hat. Überhaupt ganz speziell diese Winnetou 1-Inszenierung, die auch eine Huldigung an den Autor ist und an die Vorlage und das sucht seinesgleichen. Ich meine, 40 Pferde auf der Bühne, 60 Darsteller, Adler, freilaufende Pferde, mit einem Zug, eine echte Dampflok, die über die Bühne fährt, Explosionen, Action-Szenen, aber auch emotionale Szenen, die unter die Haut gehen. Und das alles geballt in einer Aufführung vor diesem Ambiente. Das ist spektakulär. Einfach nur spektakulär.
Es gibt ja einige Leute, die sagen, naja, aber Karl May ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß.
Karl May ist zeitgemäßer als je zuvor. Und gerade heute sollte man sich wieder die Bücher nehmen und mal durchlesen und auch zwischen den Zeilen lesen, was er geschrieben hat. So diesen Spirit sich ein bisschen mehr zu Gemüte führen und auch mal darüber nachdenken, wo man eigentlich steht oder was ist wichtig im Leben und was ist weniger wichtig. Ich glaube, gerade in der heutigen Zeit sollte man über das ganz, ganz gut nachdenken. Insofern hat Karl May ist zeitlos.
Die Begeisterung, die er immer wieder bei Jung und Alt auslöst, spricht da eigentlich ja Bände. Also da, wenn etwas so die Leute immer noch mitnimmt, die Ideen, die Geschichten, die Figuren, die Gedanken, die Leute mitnehmen, ist es ja eigentlich klar, dass es irgendwas Zeitloses haben muss.
Also ich bin von der Resonanz und von dem Interesse, dass das Thema hier in Deutschland nach wie vor ungebrochen hat, wirklich begeistert. In Österreich ist das leider nicht mehr der Fall. Da ist die Zeit der großen Festspiele, denke ich, vorbei. Aber hier ist das ungebrochen. Wir sehen das ja, jede Aufführung ist fast ausverkauft. Wir haben Standing Ovations nach der Aufführung. Also wir können nicht so viel falsch machen, denke ich. Und die Leute nehmen auf jeden Fall etwas mit, weil ich merke auch im Gespräch mit den Zuschauern und mit dem Publikum, was die mir nachher sagen und wie sehr sie das berührt. Und selbst wenn sie die Bücher nicht gelesen haben, dann sind so Festspiele, abgesehen von der Show, abgesehen vom Theater. Aber vielleicht ist das ein Stück weit etwas, dass man sagt, man beschäftigt sich wieder mit dem Autor. Ich denke, Karl May ist nach wie vor der meistgelesenste deutsche Autor. Und das ist auch ungebrochen. Und das ist ein Stück Geschichte und das kann man nicht, sollte man auch nicht wegignorieren, sondern ganz im Gegenteil, man sollte sich nach wie vor damit befassen.
Das ist sicherlich etwas, wo wir alle nur herzlich einladen können, sich das Elspe-Festival 2026 oder 2027, da steht der Ölprinz auf dem Programm. Also kannst du da schon was zu sagen, wenn die Leute sich das, also nach der eurer jetzigen Spielsaison, im September ist ja schon Schluss, also laden wir sie alle herzlich ein für 27.
Unbedingt, ich kann über den Ölprinz gar nichts sagen, außer das, was Marco Kühne schon gesagt hat. Er sagt, Ölprinz wird ein Action-Spektakel und ein Feuerwerk und da wird er auf jeden Fall nochmal einen draufsetzen. Von dem, was man jetzt schon staunend hier sieht, wird dann nochmal die Post abgehen, denke ich.
Das ist aber schwierig. Also da bin ich aber auch gespannt. Ja, also eine herzliche Einladung an alle, die da zuhören. Entweder jetzt bis September. Wann ist eure letzte Aufführung?
Am 13. September.
Am 13. September 26 kann man sich nochmal Winnetou 1 anschauen oder bis dahin. Wird fast jeden Tag jetzt gespielt. Nicht ganz, aber freitags ist frei, aber ansonsten haben wir es dir ran.
Genau, Montag, Freitag ist frei. Sonst spielen wir jeden Tag und an den Samstagen auch Doppelvorstellungen, Abendveranstaltungen, sicher auch sehenswert mit Licht und so, sicher nochmal eine ganz andere Nummer.
Also, und wenn das dieses Jahr nicht klappt, dann halt nächstes Jahr beim Ölprinz.
Nächstes Jahr beim Ölprinz.
Also, lieber Thomas, vielen Dank, dass du dir die Zeit heute genommen hast, dass du hier warst.
Und gerne, gerne.
Toi, 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 dass es weiter so hervorragend läuft. Wir sind schon sehr gespannt, was wir von dir noch sehen.
Wir halten uns die Daumen und kommt alle vorbei. Winnetou 1 beim Elspe Festival, natürlich live.
Ein herzliches Dankeschön an Thomas Koziol für seine Einblicke in die Rolle des Old Shatterhand bis dann hin zum Dracula. Und ein herzliches Dankeschön an alle da draußen, die uns heute zugehört haben. Wir werden die Serie mit den Darstellern vom Elspe Festival 2026 hier in lockerer Folge fortsetzen, noch verschiedene weitere der Darsteller mit all dem vorstellen, was sie außerhalb von Elspe sonst noch tun, aber natürlich auch mit dem, was sie beim Elspe Festival sich überlegt haben, welche Tiefe sie den einzelnen Rollen geben. Das ist immer wieder ganz spannend zu hören und ich hoffe, Sie sind dann auch mit dabei. Wenn Sie darüber noch ein bisschen nachlesen wollen, es gibt auch immer wieder Berichte darüber bei uns im Magazin. Ich lade Sie herzlich ein, sich mal ein Wollmagazin zu bestellen. Das kann man übrigens auch abonnieren. Wir haben 4 Ausgaben im Jahr. 4 reguläre Ausgaben zu den 4 Jahreszeiten, aber auch immer wieder neue Sonderhefte, wie jetzt ganz aktuell wird es in Kürze im Handel erscheinen, unsere Ausgabe zum 25-jährigen Jubiläum des Rothaarsteigs. Mein Name ist Klaus-Peter Kappest und ich hoffe, wir hören uns bald wieder bei Kappest Kompakt.